Manchmal ist das so, dass man eine Predigt eigentlich gar nicht predigen will, aber es gibt so, wie soll ich das sagen, Dinge, die sich im Laufe der Zeit ereignen, sodass ich das Gefühl habe, man kann nicht anders, als darüber ein paar Worte zu verlieren. Ich möchte heute etwas über unseren Nachbarn erzählen. Der heißt Buchholz, Norbert Buchholz, Elektroinstallateur. Wir kennen uns schon seit wir eingezogen sind, vor 1997, fast 20 Jahren. Und ich habe ihn als nett, freundlich, hilfsbereit. Er leitet ein eigenes Geschäft und er hat uns immer faire Preise gemacht. Entgegenkommen, Geräte geliehen und ja, wir sind eigentlich miteinander gut ausgekommen. Aber er ist tot. Vollkommen überraschend, jetzt vor zweieinhalb Wochen gestorben. Wir hatten jetzt schon die Trauerfeier und der Redner hatte viele gute Worte, Gedanken gehabt, aber Gott kam darin nicht vor. Nur als von der Gilde im Schützenverein abschließende Worte zu dem Verstorbenen gesprochen wurde, kam als einziger Satz: Gott sei dir gnädig. Und man hörte das Weinen der Hinterbliebenen und man merkte, es war eine Katastrophe. Es war das Aus, etwas Endgültiges, ein Bruch in der Geschichte einer Familie. Es wird nie wieder so sein, wie es gewesen ist. Und ich habe mir gedacht, wäre einer von uns es gewesen, wir hätten etwas gehabt, was uns tröstet. Es wäre nicht alles aus gewesen. Wir haben von Jesus gesungen und gehört und wir haben einen Trost, der uns über diese Zeit hinausführt zu einem Ziel. Es ist nicht alles aus. Es gibt einen weiteren Punkt in unserer Existenz, auf den wir zugehen. Es ist unser Ziel, es ist unsere Freude. Aber ich habe mir gedacht, Katastrophen, die wir erleben, sind wir wirklich davor gefeit? Und meine Predigt, wenn sie einen Namen hätte, wäre es mal so, ich nenne es mal unangenehme Worte aus der Schrift. Ein Vers, den ich immer wieder, wie soll ich das sagen, der mich immer wieder berührt oder immer wieder trifft, ist folgender. In der Offenbarung sagt Jesus etwas zu einer Gemeinde. Und dem Engel der Gemeinde zu Sardes schreibe, dies sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und du bist tot. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben. Denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig empfunden. Nun denke daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst es nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Ich denke häufig darüber nach, was es ist, was das Problem dieser Gemeinde ist. Die Werke steht da. Und ich habe das Gefühl, es ist nicht nur das karikative Tun, das Werke ist die Gesamtheit des Wirkens innerhalb dieser Gemeinde. Das Bemerkenswerte ist, dass es hier um eine Gemeinde geht. Wie manchmal wir Menschen zu Fall kommen können, wissen wir zum Beispiel durch das Gleichnis vom Sämann, die Sorgen der Welt oder dass plötzlich man verstrickt wird in all dem Leben, was einen umgibt oder dass man einfach das Wort nicht aufnehmen kann. Hier aber ist es so, dass es etwas Grundlegenderes zu sein scheint. Denn es betrifft nicht die Einzelnen, nicht nur mich, sondern eine Gemeinde. Was mag das sein? Paulus schreibt zu Timotheus, du aber sei nüchtern und ertrage das Werk, das Leid, tue das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Ich verstehe also, das Werk ist das, was Gott uns als Aufgaben ans Herz gelegt hat. Und ein Punkt ist eben halt auch die Wahrheit. Ich habe also viele Aspekte und ich hätte das in einer Predigt nicht alles aufnehmen können. Die Wahrheit ist der Punkt, den ich mir herausgegriffen habe und möchte, ja, dass wir uns gemeinsam darüber Gedanken machen. Wenn wir heute um uns blicken, was Wahrheit betrifft, so finden wir, dass die Christen, die Gläubigen zerfallen sind in viele Arten, nenne ich das mal von Christen. Katholische Kirche, evangelische Kirche, in der Schweiz Calvinisten, Freikirchen, Pfingstler oder Mormonen, Zeugen Jehovas. Und man fragt sich, wie kann das sein? Gibt es nicht einen Gott? Gibt es nicht eine Botschaft, die uns verkündet ist? Aber es ist ja nicht nur so, dass es im großen Rahmen geschieht. Wir erleben das ja auch, dass uns, unsere Gemeinde hier in Hamburg, die Gemeinschaft aufgekündigt wird von einer anderen Gemeinde, Kiel. Und wir fragen, wie kann das sein? Wie kommt das? Wenn wir sagen würden, es ist alles nicht so wichtig, was also gelehrt wird, dann gäbe es keine Probleme, dann wäre alles im Grunde genommen einfach. So wie ich gehört habe, dass evangelische Theologen sagen, mit Allah, das ist der gleiche Gott, wir beten zum gleichen Gott. Es ist wohl nur eine besondere Spielart, dass wir als Christen und sie als Moslems dann das Ziel erreichen. Ist das so? Was sagt denn die Schrift darüber? Gehen wir ein bisschen grundsätzlicher an. Gott ist der Schöpfer von allem. Tiefe Weisheit finden wir in all dem, was er gemacht hat, in den Naturgesetzen. Und alles geschieht nach einem festen Plan. Ich erinnere mich voller Begeisterung an die Voyager-Mission, wo man die Planeten, die um dem Sonnensystem herum ist, besucht hat. Von der Erde 1977 gestartet, erreichte Voyager 2 am 1989, 12 Jahre nach dem Start, den Planeten Neptun, das letzte Ziel, und zwar mit einer grandiosen Feinsteuerung. Er musste erst zum Jupiter fliegen. Dort wurde er beschleunigt. Er musste richtig den Ort und Zeit abpassen, dass er zum Saturn fliegen konnte. Da das gleiche Spiel noch einmal, um zum Uranus zu gelangen und dann erst nach 12 Jahren den Neptun zu erreichen. Das funktionierte nur, weil man sich auf die Naturgesetze verlassen konnte. Bis ins Haarklein, bis ins Kleinste sozusagen, hat Gott hier seinen Plan umgesetzt und seine Weisheit. Und wer sie nicht beachtet, kann unangenehme Überraschungen erleben. Ich weiß, die wenigsten werden wahrscheinlich Castle Bravo kennen. Wenn man es nicht kennt, ist es nicht schlimm. Das ist ein Name, den die Amerikaner ihrer Wasserstoffbombe gegeben haben, die sie 1954 gezündet haben. Nun war das so, die hatten also geplant, etwas Neues auszuprobieren und haben statt Lithium 6 Lithium 7 verwendet in einem großen Stil, mit dem Ergebnis, dass die Explosion 2,5-mal so stark gewesen ist, wie sie geplant hatten. Lithium 6 oder Lithium 7 spielt in der Chemie fast keine Rolle. Hier aber hat es dazu geführt, dass es zu einem vollkommen anderen Effekt geführt hat und hätte beinahe den Leuten das Leben gekostet. Man hat nicht wirklich, sag ich einmal, tief in den Ratschluss Gottes hineingefragt. Kommen wir aber jetzt zu dem Geistlichen zurück. Johannes schreibt in seinem zweiten Brief: Seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, ihr die Gemeinde, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Das bedeutet doch, das, was wir glauben, hat ein tiefgreifendes Gewicht. Es ist teilweise heilsrelevant. Was sagt ja diese Stelle? Ein gutes Beispiel dafür, wohin die Entwicklung gehen kann, ist die Theologie der evangelischen Kirche. Die kenne ich ein bisschen, weil ich daherkomme. Da ist es heute so, man trägt jemanden zu Grabe, spricht von all den Verheißungen, weil er ja getauft wurde und einen Glauben hatte. Er wurde vielleicht nur 4, 5 Mal in der Kirche gesehen, einmal zur Heirat, dann vielleicht zur Taufe der Kinder und jetzt das dritte Mal zur Beerdigung. Aber was sagt Jakobus? Der Glaube ohne Werke ist tot. Oder Vers 2,19, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Das heißt doch im Grunde genommen, wenn man die Botschaft kastriert, wenn man etwas herausnimmt davon, dann ist das plötzlich nicht mehr das, was Grundlage ist für den Glauben. Und dann trifft möglicherweise zu, was Johannes gesagt hatte. Eine der Stellen, die mir immer, wie soll ich das sagen, merkwürdig erschienen, ist im Matthäusevangelium zu finden. Meint nicht, sagt Jesus, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Von daher ist alles klar. Wir wissen, er ist gekommen, er hat das Gesetz erfüllt, ist nicht in Sünde gefallen und hat damit die Qualifikation erfüllt, zum Heiland und zum Erlöser zu werden. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. In Jesus ist es erfüllt geworden. Und nun kommt es, wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, Dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Das bedeutet, so verstehe ich das, dass die Ernsthaftigkeit, die Gott in der Ausgestaltung der Naturgesetze gelegt hat, hat er auch so in dem gelegt, was er uns als Botschaft gegeben hat. Es ist nicht nur so dahergeredet, Gott hat sich dabei etwas gedacht. Und wer eben halt leichtfertig davon etwas wegnimmt, da geht es nicht ohne irgendwelche, wie soll ich das sagen, Nebenwirkungen ab. Es flieht Dirk. Tut mir leid. Gott weiß es besser. Zum Beispiel, ich muss mich kurz halten, darum lese ich die Bibelstellen nicht vor, sondern sag einfach, was drinnen steht. Im 1. Samuel 8 geht es darum, dass Samuel alt geworden ist. Die Söhne, die sein Amt übernehmen werden, die sind nicht seinem Beispiel gefolgt, sind abgefallen. Und das Volk, das wollte jetzt nicht mehr durch Richter sozusagen geführt werden, sondern wollten einen König haben wie all die Völker um sie herum. Und Gott sagt zu ihm, lass sie gewähren, denn sie haben nicht dich verworfen, sondern mich verworfen, dass ich nicht über sie König sein soll. Und er sagt, aber sage ihnen, was das für Konsequenzen hat. Und die Konsequenzen ist gewesen, dass es nur eine Handvoll wirklich guter Könige gewesen sind. Die meisten haben das Volk in die Irre geführt und haben sie von Gott weggebracht. Und hat letztlich dazu geführt, dass es zu einem Gericht gekommen ist. Gottes Weisheit war größer, selbst wenn es Probleme gegeben hatte in seiner Realisierung mit den Richtern. War das, was Gott letztlich gesagt hat, weiser als das, was die Menschen als Lösung gefunden haben. Und das hat auch für uns, sag ich einmal, Konsequenzen. Petrus schreibt, zu ihm kommen wir als lebendiger Stein, also zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, zu Jesus spricht er, vom Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt kostbar. Lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum und so weiter. Erst einmal sagt es hier, irgendwo ist es nicht eine Sache, Glaube, der nur einige wenige, dem Prediger oder der Gemeindeleitung sozusagen obliegt, ist es eine Sache, die uns alle betrifft. Und er sagt, wir sind lebendige Steine. Und ich stelle mir das so vor, wenn ich eine Auffassung habe, die nicht richtig ist, dann verändere ich mich sozusagen als Stein. Gott will mich gebrauchen, aber ich habe eine andere Form. Und plötzlich gibt es Risse, Löcher im Bauwerk. Und das stört die Gemeinschaft. So ist es nämlich, was Paulus nämlich beschreibt. Er schreibt in Römer 16, ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Zwistigkeit oder Parteiung und Ärgernisse richten und wendet euch von ihnen ab. Wenn wir in Gruppen zerfallen würden, wenn eine Gruppe gegen die andere kämpft und sagt, das, was ihr lehrt, das ist scheiße, das stimmt überhaupt nicht und wir Streit und Zwist haben, dann zerfällt die Gemeinschaft. Dann gibt es kein Werk in diesem Leibe. Und dann ist das Werk kein Werk, ein totes Werk, eine tote Gemeinde. Was können wir denn tun? Das Problem ist, wenn alles so ganz klar wäre, dann wäre es wahrscheinlich kein Problem. Aber es gibt nun einmal aus leidvoller Erfahrung eben doch etwas, wo wir erlebt haben, dass Brüder, Geschwister von uns gegangen sind, weil sie mit dem, was wir gelebt und gelehrt haben, nicht einverstanden sind. Adonia, Christines Mann, ist ein Beispiel, der heute der Auffassung ist, das Neue Testament und das Alte gilt alles nicht mehr. Das Einzige, was gilt, ist die Offenbarung. Und wer das nicht anerkennt, ist vom Glauben abgefallen. Nur wenn man darauf eingehen will, muss man sagen, muss man schon ein bisschen überlegen. Aber das will ich nicht, habe ich die Zeit nicht dafür. Es zeigt aber, in so vielen Dingen gibt es Sprengstoff, der unsere Gemeinschaft bedroht und einige Richtlinien angerissen, die wir eigentlich alle kennen und die, wenn wir sie beherzigen, es uns leichter machen, zurechtzukommen. Also, Gott hat alles im Detail durchdacht. Das müssen wir uns immer vor Augen halten, wenn wir in der Bibel lesen und versuchen herauszufinden, was da gesagt ist. Zum Beispiel sagt er zu Mose, baue das Zelt, genauso wie es dir gezeigt worden ist. Und wenn man in den Büchern Mose nachliest, sieht man, da wurde festgelegt, wie lang und wie breit, wie viele Flöcke es haben sollte, welche aus Silber, welche aus Gold, welche Teppiche verwendet werden sollte, welche Farbe sie hatten und so weiter. Das war alles eine wichtige Sache. Mose musste es genau so machen, wie er es von Gott gezeigt bekommen hat. Also dieses Wort ist wirklich von Gott wohl durchdacht und es ist nicht zufällig irgendwie entstanden, so in der Weinlaune oder so. Nahab und Abihu mussten das leidvoll erfahren. Das waren die zwei von den vier Söhnen Aaron, die bei einem Opfer, was sie nicht bringen sollten, getötet wurden, von dem Feuer, was sie also als Räucheropfer von dem Feuer verschlungen wurde, was sie eben halt als eine Opfergabe bringen wollten, die aber nicht vorgeschrieben war. Das heißt also, hier wird nochmal demonstriert, Gott nimmt es genau. Was kann uns helfen dabei? Eine Sache, die wir alle im Grunde genommen wissen, aber manchmal schwer ist, wir müssen den Kontext betrachten. Wenn wir etwas lesen, in welchen Rahmen steht es? Und gibt es noch Parallelstellen, die das erklären? Das hilft uns manchmal, vor falschen Schlüssen gefeit zu sein. Ich will etwas als Beispiel bringen. Paulus schreibt in den Philipperbrief: Daher, meine Geliebten, wie ihr allzeit gehorsam gewesen seid, nicht nur bei meiner Gegenwart, sondern auch jetzt noch viel mehr bei meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Mit Furcht und Zittern. Und da dachte ich mir, das ist ja eigentlich ein Widerspruch zu dem, wie ich etwa Glaube erlebt hatte. Mit Furcht und Zittern heißt, ich muss Angst haben, tatsächlich das Heil zu erreichen. Und nun aber hilft es, wenn man solch einen Gedanken hat, mal über eine Konkordanz durchzugehen, wo das vielleicht noch vorkommt. Und da sagt er in Epheser 5 dann, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren, und nun kommt es auch mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Aber wir lesen in Petrus Brief, dass wir vor Menschen keine Angst haben sollen. Fürchtet euch nicht vor ihnen, sondern verkündigt mutig das Wort. Das heißt also, Paulus hat einen Sprachgebrauch, der nicht das aussagt, was es im ersten Moment bedeuten könnte. Er meint, macht mit Furcht und Zittern, so ist jetzt meine Erkenntnis, betreibt es ernsthaft, nehmt es ernst und gebt euch Mühe dabei. aber nicht, sag ich mal so, wörtlich mit Angst und Schrecken. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht eine Wahrheit, sag ich einmal, generalisieren, verallgemeinern. Ich habe liebe Freundin gehabt, wir hatten mit lieben Freunden ein Gespräch gehabt, so müsste das richtig heißen, über biblische Themen. Und da ging es insbesondere darum, ist etwas fest von Gott vorgeschrieben, sozusagen zwingend einzuhalten, oder ist es eine Kann-Regelung? Also ist es ein guter Rat, sozusagen es zu tun, aber es muss nicht sein. Und da gibt es so Hilfestellungen, wie das so sein könnte. Das heißt, soll, wenn etwas heißt, es soll etwas passieren, so zum Beispiel, die Witwen sollen 60 Jahre alt sein, bevor sie Unterstützung empfangen. Dann, und das heißt also, das ist eine Kann-Bestimmung letztendlich, aber es ist nicht zwingend notwendig. Um das so deutlich zu machen, im 5. will ich mal demonstrieren. Im 5. Buch Mose steht, wenn du deine Ernte auf deinem Feld einbringst und du hast eine Garbe auf dem Feld vergessen, sollst du nicht umkehren und sie holen. Für den Fremden, Waisen und für die Witwe soll sie da sein, damit der Herr dein Gott dich segnet in allen Tun deiner Hände. Klar ist, hier hat Gott etwas für die armen Leute vorgesehen. Beispielsweise nämlich, dass man etwas nicht so streng sein soll, etwas für die Fremden übrig lassen soll. Und auch die Fremden wissen auf dieses Gebot hin, sie dürfen, wenn sie da etwas finden, darauf wirklich zugehen und sie werden nicht nachher wegen Diebstahl angeklagt. Und es ist klar, wenn ich aber in Not bin und ich wirklich alles brauche, dann ist es wohl so, dass ich zurückgehen kann und mir diese Gabe hole, weil ich selber in Not und Problemen bin. Aber dann habe ich weiter nachgedacht über dieses Thema und dann bin ich auf 5. Buch Mose gestoßen. Da heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, dem Sklavenhaus, herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ups, habe ich gedacht. Das bedeutet im Grunde genommen, hier kann es keine Optionen geben. Hier wird klar gesagt, dass Götzendienst etwas ist, was Gott verurteilt. Und wir lesen auch im Neuen Testament, dass er dieses sich durchzieht. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, wenn du einem Bruder eine Sünde begehen siehst, die nicht zum Tode ist, bete und es wird ihm vergeben werden. Aber für die Sünde, die es zum Tode führt, sollst du nicht beten. Und sagt er zum Schluss, Brüder, hütet euch vor dem Götzendienst. Das heißt, das war so ein Punkt, wo sich alles dran entscheidet. Was ich daraus gelernt habe, ist, man darf nicht vorschnell etwas verallgemeinern. Es bedarf also der Einzelfallprüfung manchmal, ob etwas gilt oder ob etwas nicht gilt. Einiges ist zeitlich und anderes nicht. Wir lesen bei Paulus, dass es für die Männer, wie er schreibt, eine Schande ist, langes Haar zu haben. Lehrt euch das nicht die Natur? Im 2. Samuel lesen wir dann von Absalom, dem Sohn Davids. In ganz Israel aber gab es keinen Mann so schön wie Absalom. Und er war sehr zu rühmen. Von seiner Fußsohle bis zum Scheitel war kein Makel an ihm. Und wenn er sein Haupt scheren ließ, es geschah nämlich am Ende eines Jahres, dass er es scheren ließ, dann, weil es ihm zu schwer war, dann wog sein Haupthaar 200 Schenkel nach königlichem Gewicht, das ist ungefähr 2 Kilo. Das heißt, wenn er also sich scheren ließ, dann kann das nicht so mein Kurzschnitt sein. Da muss schon ordentlich Wolle sozusagen drauf sein auf dem Kopf. Also wer erkennt hier dran, dass es Dinge gibt in der Regel, die tatsächlich zu einer bestimmten Zeit einen Sinn hatten und zu einer anderen Zeit anders geregelt wurden. Ich gestehe, das Problem ist, beides zu unterscheiden. Eine andere Sache ist klar, wo es zeitlich unbegrenzt ist. Fragt jemand Jesus, Lehrer, welches ist das größte Gebot? Und er sprach zu ihm, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen und von deiner ganzen Seele und mit allem deinem Verstand. Das ist das erste und größte Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es zieht sich quer durch die ganze Schrift. Diese Aussage galt im Alten Testament. Das waren Zitate aus 5. und 3. Buch Mose. Aber sie gelten sinngemäß auch im Neuen Testament. Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung beispielsweise. Wir erkennen also, beides ist da. Ein Problem ist, dass wir manchmal voreingenommen sind. Wir denken etwas, das steht so, aber es ist vielleicht gar nicht so. Beispielsweise Petrus hörte von Jesus, er müsse ans Kreuz gehen. Und was sagte er? Er wandte sich, Herr, das soll dir nicht widerfahren, Gott verhüte es. Und das war so seine Vorstellung, das kann doch gar nicht sein, dass du, Jesus, das ertragen musst. Er wandte sich um und sprach zu Petrus, hinweg mit dir, Satan, du bist mir ein Fallstrich, denn du sinnst was nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Das heißt, wir sind manchmal in unseren Vorstellungen gefangen. Und das kommt uns gar nicht in den Sinn, dass etwas, was wir lesen, anders gemeint sein könnte. Das heißt, wir müssen aufpassen, demütig gegenüber dem Wort sein. Und man muss bedenken, wenn wir die Bibel lesen, dass vielleicht unsere Gedanken abgehört werden. Gott hört mit. Es heißt nämlich im 1. Korintherbrief 4,5, so urteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht und die Absichten des Herzens offenbaren wird. Die Absichten des Herzens offenbaren wird. 1. Korinther 4,5. Hilfreich ist es auch, da machte mich gerade Uli darauf aufmerksam, neulich mehrere Übersetzungen zu verwenden. Manchmal ist es so, dass so wie das übersetzt ist, Anlass gibt, es misszuverstehen. Sehr wichtig. So, wir haben jetzt, sage ich einmal, in der Gemeinde große Herausforderungen vor uns. Wir machen uns Gedanken über die Beziehung von Mann und Frau und welche Rolle sie spielen. Wir haben erlebt, dass Frauen bei uns laut in der Gemeinde beten, zu Spannung mit anderen Christen, anderen Gemeinden geführt hat. Wir können uns vorstellen, dass die gleiche Frage mit Musikinstrumenten etwas ist, was manche mit Unverständnis aus der Tradition heraus zum Beispiel mit Unverständnis sehen. Wir machen uns Gedanken über die Führungsstrukturen oder wie wir mit Menschen aus anderen Glaubensrichtungen zusammenarbeiten können. Die Herausforderungen sind groß und wir müssen eine Antwort finden. Aber nicht unsere Antwort, Gottes Antwort müssen wir finden. Damit wir das, was wir als Antwort geben, eine richtige Antwort ist. Dass wir nicht herausfallen, nicht tote Werke machen, sondern dass Leben aus uns herauskommt. Und wenn wir eine gemeinsame Erkenntnis gewinnen, dann ist das etwas, was uns verbindet. Der im Epheserbrief steht, ein Gott, ein Herr, eine Glaube, eine Taufe und so weiter. Das zeigt im Grunde genommen, wir gehören alle als Einheit zusammen. Es gibt keinen Grund, irgendetwas zu zerlegen oder auseinandergeben. Wir haben eine Grundlage, auf der wir leben. Es ist eine gemeinsame Aufgabe. Es ist nicht nur, dass ich studiere und alle, sag ich einmal, dem Folge leisten müssten, mitnichten. Es ist unsere Aufgabe. Wir müssen miteinander gemeinsam das erarbeiten. Und vor allem, was das Wichtigste ist, ist die Liebe als Grundlage allen unseres Handelns. Hinsichtlich der Wahrheit schreibt Paulus, wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er es doch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Das heißt, die bloße Erkenntnis ist nicht ausreichend und ist auch nicht das, was, sag ich mal, das Ziel ist, sondern es gehört die Liebe dazu. Diese Stelle, die Anja vorgelesen hat, ist in gewisser Weise eine meiner Lieblingsstellen. Ich habe sie nämlich schon mehrfach in Predigten verwendet, die Stelle aus dem Epheserbrief. Und das Besondere ist, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe. Als Grundvoraussetzung unseres Handelns ist die Liebe. Und da heißt es dann weiter, in ihm und zu in allem heranwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt, Einheit, und verbunden durch jedes der Unterstützung dienendes Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wird er, Gott, Jesus, das Wachstum seines Leibes zu seiner Selbstauferbauung bewirken in Liebe. Wenn wir also miteinander sprechen und manchmal auch anderer Meinung sind, die Liebe ist die Grundlage. Es geht nicht alleine darum, Recht zu haben. Es geht darum, dass wir gemeinsam einem Ziel entgegengehen. Dieses große Ziel ist auch die Einheit zu schaffen in unserer Arbeit, unsere Grundlage. Und da kann es eben passieren, dass ich auf dem Holzweg bin. Das werde ich vielleicht nachher gleich hören. Aber das ist gut so. Wenn wir aber einander lieb haben, dann kann man vernünftig miteinander umgehen und alle die Probleme, denke ich, auch vernünftig und im Geiste Gottes lösen.